Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast bei Neues Stiften. Diesmal wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ihr auch schon kennt. Und zwar freue ich mich sehr, dass ich heute begrüßen darf den Herr der Zahlen, Professor Tom Neukirchen von Fundgewahr. Hallo Tom.
Moin, moin, lieber Jörg.
Hallo Tom. Genau, die uns regelmäßig zuhören, die kennen das schon. Immer wenn die Bilanz des Helfens rauskommt, dann holen wir uns Tom dazu oder Professor Neukirchen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen darf ich Tom sagen. Und der gibt uns nochmal so einen Überblick. Tom, bevor ich dich frage, was so die wichtigsten Punkte sind, nur nochmal ganz kurz. Bilanz des Helfens, wieder ein Anstieg in 2021 verglichen mit 2020. Durchschnittsspende ist gestiegen, Durchschnittsalter ist geblieben. Was sind so die fünf wichtigsten Dinge, wenn man jetzt die Pressemitteilung nicht ganz genau gelesen hat, die man wissen muss über die Bilanz des Helfens 2021?
Also mir fallen jetzt spontan drei ein. Das erste ist, wir haben nochmal ein Wachstum. Wir haben 8% zugelegt bei den Spendeneinnahmen. Das ist erstaunlich, weil 2021, das Corona-Jahr, wo viele gefürchtet haben, die Einnahmen brechen ein, hatte ja auch schon 5%. Das heißt, wir haben da zweimal ein wirklich fettes Plus stehen. Das ist schön. Und das Zweite ist, die Durchschnittsspende ist nochmal angestiegen. Das ist prima. Und offenkundig und klar ist, der Bereich Nothilfe, Katastrophenhilfe hat besonders zugelegt, am allermeisten. Ganz einfach erklärbar durch die Flut im Ahrtal und im Westen Deutschlands. Das ist so für mich das Allerwichtigste.
Gut, genau. Das sind so die Kennzahlen, die man wissen muss. Wenn wir aber jetzt nochmal in die Details gehen, dann gibt es, glaube ich, auch ein paar ganz spannende Sachen. Die Zahl der Spender hat sich erhöht. Das war ja im vorigen Jahr nicht so, ne? Woran hat das deiner Meinung nach gelegen?
Ganz genau. Da haben wir ja im Prinzip seit 2004 einen langfristigen Trend von der GfK-Bilanz des Helfens festgestellt, dass es einen Rückgang gibt der Spendenden, und zwar von 50%, also jeder Zweite spendet, runter auf unter ein Drittel, jeder Dritte spendet nur noch. Und der Trend ist dieses Jahr gebrochen worden, und das lässt sich eigentlich einfach erklären dadurch, dass es Menschen gibt, die dauerhaft spenden, und es gibt Leute, die eigentlich nur in speziellen Katastrophen und Hilfskräften, humanitären Krisen spenden. Und diese Leute konnten erfolgreich aktiviert werden durch die Flut im Westen Deutschlands.
Das ist so die alte Faustregel, die man sagt, der Durchschnittsspender ist 70 plus, spendet 120 Euro übers Jahr und bei einer Katastrophe gern nochmal mehr. Das sind die, wo du sagst, da sind noch viele zusätzlich aktiviert worden, ne?
Ganz genau, richtig. Die sind dazugekommen, und ich bin ja immer auch ein kritisch blickender Mensch in die Zukunft und habe jetzt schon Angst, wie ist eigentlich der Trend dann vielleicht in 22 oder 23, wenn diese Spenden nicht mehr sind, geht es dann wieder weiter abwärts, dass wir weniger Spender haben, weniger Leute, die sich engagieren. Und vielleicht noch ein kritisches Wort zu dem Titel Bilanz des Helfens. Das klingt so umfassend, es umfasst aber ja natürlich nur Geldspenden. Ne? Gibt es andere Spendenengagements oder Engagementformen, die nicht erfasst werden? Zum Beispiel die Sachleistungen, zum Beispiel die Zeitleistung. Die sind hier ja gar nicht erfasst. Und da waren gerade im Westen in der Flut ja unheimlich viele Menschen unterwegs, die geholfen haben, hier überhaupt nicht gemessen.
Ja. Das ist richtig, das ist richtig. Aber bevor wir nochmal in den Ausblick gehen, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Rückblick. Wir haben, glaube ich, wieder ein Durchschnittsalter, das bei 70 plus liegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber die Durchschnittsspende, also über alle Bevölkerungsgruppen, die Zahl oder die Summe, die gespendet wurde im Schnitt, ist gestiegen. Lässt sich das einfach nur statistisch erklären, Tom, dadurch, dass eben mehrere bei den Katastrophen mehr Spender aktiviert werden konnten? Oder ist das auch ein Trend, den du beobachtest?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, bei Katastrophen ist es so, dass man dann nicht mit 10 oder 20 Euro Spenden anfängt, weil man weiß, dass das ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Das heißt, die fallen vermutlich ein wenig höher aus und ziehen den Schnitt insgesamt nach oben. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass es den Leuten trotz allem relativ gut geht und sie deswegen diese 5% Steigerung ermöglicht haben mit höheren Spenden.
Ja, du sprichst es an. Wenn man nochmal in die Details geht, dann sieht man, für welche Organisationen gespendet worden ist. Du hast gesagt, Katastrophenschutz, Nothilfe, Hochwassernothilfe. Der Denkmalschutz ist diesmal auch ganz weit vorne. Das freut mich natürlich besonders. Ich bin ja mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz da so ein bisschen verbunden. Aber auch die Kirchen sind wieder dabei. Da habe ich mich ehrlich gesagt als Kirchenkritiker, vor allen Dingen der medialen Kommunikation der Kirchen, doch ein bisschen gewundert. Wie lässt sich das erklären?
Ich glaube, auch die haben ganz stark ihre passiven Spender aktiviert durch die Krise. Das heißt, die sind jetzt wieder aktiv geworden. Und da gibt es ja auch viele kompetente Hilfswerke wie Diakonie Katastrophenhilfe, die genau in diesem Bereich auch segensvoll wirken.
Dann nochmal, du hast es angesprochen, 2021 ist das eine, 2022 ist das Jahr, das jetzt vor uns liegt. Du hast gesagt, wie wird das, wenn es keine Katastrophen mehr gibt? Das hast du sicherlich nicht zynisch gemeint, aber angesichts der Ukraine-Krise sind wir im Moment ja, was Katastrophen angeht, leider, muss man sagen, voll eingedeckt. Wie siehst du das für den Spendenmarkt in diesem Jahr?
Ich glaube, dass das wieder zu einem hohen Spendenniveau führen wird. Und das ist von mehreren Sachen abhängig. Aber es gibt eine andere interessante Umfrage von YouGov. Die haben Leute gefragt, werden sie sich engagieren für die Ukraine-Krise? Das beinhaltet allerdings auch Zeitengagement und nicht nur Geldspenden.
Das, was in Bilanz des Helfens nicht erfasst wird, ne?
Genau, richtig. Und da haben 30% gesagt, sie wollen sich engagieren. Ich glaube, dass die Hilfe für die Ukraine ordentlich dazu beitragen wird, das Niveau zu halten. Ob wir es toppen, ich könnte es mir sogar vorstellen, dass es dazu kommt. Und ich sehe auch immer breiteres Engagement. Gestern war ich in der Drogerie, das interessiert eigentlich keinen, aber ich wurde gefragt, möchten Sie aufrunden von 3,18 Euro? Das habe ich dann auf 4 Euro getan. Das heißt, hier haben wir auch noch eine Erweiterung des Fundraisings in vielen Bereichen. Das ist ein Krieg vor unserer Haustür, der betrifft alle. Viele leben auch selber in Angst und Sorge, möglicherweise Atomkrieg oder ich weiß nicht was. Das heißt, die Leute engagieren sich auf ganz vielen Wegen mit Zeit, mit Aufrundungsaktionen, mit Extraspenden, als Freiwillige, mit Sachleistungen. Das kann gar nicht gemessen werden in einer Bilanz des Spendens oder in einer Bilanz des Helfens.
Nun kommen wir nochmal zurück zu den harten Fakten. Im Fundraising ist ja das Geld tatsächlich auch ein entscheidender Faktor. Du hast gesagt, du erwartest, dass jetzt quasi nochmal sehr viel mehr auch für den Ukraine-Krieg gespendet wird. Wir haben gesprochen über die Durchschnittsspende, die gestiegen ist. Die Leute haben eigentlich aber ja gar nicht mehr im Portemonnaie, sondern wir haben eine Inflation, die liegt bei 5,2%. Was glaubst du, wie sich das im Laufe des Jahres auf das weitere Spendenverhalten auswirkt?
Ja, gut, dass du das ansprichst, denn deswegen bin ich sozusagen leicht skeptisch. Ich glaube, wir können nicht ganz entkoppeln die Spendeneinnahmen von dem, was der Bevölkerung zur Verfügung steht. Und wenn ich einen Netto-Kaufkraftverlust sehen muss, von wie auch immer mal den Mist von 3-4%, dann kann ich nicht unentwegt weitere Steigerungen haben beim Spendenvolumen. Das ist eine Entkopplung, die, glaube ich, ungesund ist. Da müssen wir, glaube ich, dieses Jahr die Lohnabschlüsse abwarten, um zu sehen, geht da eine Lohnpreisspirale in Gang oder bleibt die Bevölkerung sozusagen auf diesem Kaufkraftverlust sitzen? Das wird bestimmt nachteilig sich auswirken auf das Spendenengagement. Ich glaube, ein anderer Punkt ist auch noch wichtig und der hat mit der Krise in der Ukraine zu tun. Und das ist die Frage, wie lange dauert dieser Krieg und wie viele Ukrainer kommen zu uns und wie geht es insgesamt volkswirtschaftlich weiter? Das sind ja drei völlig unklare Fragen gerade oder die ich nicht beantworten kann. Ja. Wenn in einem Monat alles vorbei ist, ja wunderbar. Ich persönlich glaube nicht dran. Wenn es bei 200.000 Flüchtlingen in Deutschland bleibt, wunderbar, das schaffen wir gut. Ich persönlich glaube nicht dran. Das geht vielleicht eher Richtung 1 Million oder gar drüber. Und wie sieht's volkswirtschaftlich aus? Haben wir da mit weiteren Verwerfungen zu rechnen? Gaspreise, Energiesicherheit, Boykotts und Ähnliches. Das kann uns alles noch hart treffen. Und je härter es uns wirtschaftlich trifft, oder auch sozial, umso weniger werden die Spenden das Niveau des Vorjahres erreichen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, wir haben es eben schon besprochen, wir haben eine Kernspendergruppe 70+. Ich reite deswegen darauf immer so ein bisschen rum, weil sich das jetzt wieder in der Bilanz bestätigt hat, dass die quasi die Hauptlast der Spenden tragen, dass die aktivsten Spender sind. Gleichzeitig ist das ja eine Zielgruppe, wo der Bilanz des Helfens selber sagt quasi, das ist eine endliche Zielgruppe. Also da müssen wir aufpassen, dass die nicht aussterben. Und das ist ja im Prinzip auch die Befürchtung, die man hat, auch als Fundraising-Experte und als Fundraiser selber. Wie siehst du das?
Also ich gucke da mit großer Sorge hin. Wir machen ja Befragungen von Organisationen und können da ganz klar nachweisen, dass das Durchschnittsalter vieler Organisationen ansteigt. Und die Frage ist, was und wo wird es kritisch? Ich würde sagen, wenn ich über 70 Jahre im Durchschnitt bin, dann bekomme ich ein Problem. Denn das heißt ja nichts anderes, als dass meine Spender in weniger als 10 Jahren statistisch alle tot sind. Ob ich das durch gezielte Verjüngungsmaßnahmen so schnell kompensieren kann, wage ich zu bezweifeln. Das heißt, eigentlich ist die Aufgabe von den meisten NGOs, dauerhaft viele jüngere Spender zu gewinnen, auch wenn es ein Invest ist, erstmal, der teuer ist. Aber sich nur auf die über 70-Jährigen zu verlassen, erhöht den Druck in der Zukunft. Das ist wie Klimaschutz. Wir schieben das immer weiter raus und es wird immer teurer. Genauso ist die Verjüngung der Spender. Wir können das immer weiter rausschieben, aber irgendwann trifft es uns hart. Und manche Organisationen sehen gar nicht das Problem, weil die noch hohe Einnahmen haben, insbesondere durch Großspenden und Erbschaften. Mhm. Aber das ist der Leichenschmaus vor der großen Krise, die da kommt.
Nun, ist das ein Thema? Wir haben das hier in diesem Podcast immer mal wieder, nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen Experten am Wickel. Und die Frage ist natürlich immer, ja, aber wie funktioniert das? Ne? Wie kann eine Verjüngung stattfinden? Das ist sicherlich ein sehr komplexes Thema. Ich will auf was anderes hinaus. Du hast eben gesagt, du hast es mit der Drogerie oder dem Supermarkt gerade beschrieben, wo du angesprochen wirst. Du hast gesagt, es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, wie du jetzt auch nach Spenden gefragt wirst. Und offensichtlich führt das auch zu einem Anstieg. Also nochmal ganz klar gefragt, in der Pandemie sind diese Möglichkeiten begrenzt gewesen. Wir haben sehr viele digitale Spendenmöglichkeiten, die jetzt auch zunehmen. Ist das eine Möglichkeit, sich da spendermäßig zu verjüngen? Oder ist das was, wo du sagst, also das ist jetzt, dieser Trend wird durch die Zahlen nicht bestätigt?
Also durch die Zahlen der Bilanz des Helfens kann man es nicht sehen. Da sieht man ja, dass in allen Spenderaltersgruppen der Anteil steigt. Das ist schon mal positiv, aber das ist nur der Aktivierungstrend aus der Notlage. Ansonsten würde ich dir aber recht geben, wenn du das so meintest. Der einzige Weg zur Verjüngung ist Digitalisierung. Wir müssen digitale Produkte haben. Wir brauchen sowas wie Aufrundungsaktionen, kleine Sachen hier und da. Wir können nicht nur Altersheime mit Briefen befüllen, in der Hoffnung, dass wir Spenden kommen. Das wird nicht reichen. Wir brauchen ganz neue Produkte, digitale Wege, um jüngere Leute gezielt anzusprechen. Und da haben wir anscheinend noch nicht genug Angebote, aber der Anteil, und das ist positiv, das zeigt zum Beispiel Aktion Deutschland hilft, der Online-Spenden wächst rasant. Und in dem Bereich müssen alle Organisationen, glaube ich, noch mehr tun.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das ein Weg für die Zukunft ist. Aber nochmal eben kurz zurück zur Prognose. Du weißt, dein Job ist es, möglichst wenig dazu zu sagen und mein Job ist es, möglichst viel aus dir rauszuholen. Glaubst du, wenn wir dieses Gespräch ein Jahr weiterführen, dann werden wir sagen, Hammer, gerade ist die Bilanz des Helfens rausgekommen, es hat sich nochmal verdoppelt oder es hat nochmal prozentual einstellig zugelegt oder wovon gehst du aus?
Also ich kann es mir gut vorstellen, wenn die Wirtschaft weiter gut läuft und wir keine Inflationsspirale bekommen, dass das Spendenvolumen nochmal ansteigt, vielleicht um 5, 6, 7, gar 10% durch diese Krise vor unserer Haustür. Das kann ich mir vorstellen. Der Worst Case ist, es stagniert oder sinkt leicht, weil es den Leuten deutlich schlechter geht.
Das wollen wir nicht hoffen, aber wir werden uns das angucken und werden dich dann auch nochmal einladen. Zum Schluss vielleicht noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist der mich so ein bisschen verwirrt hat und wo ich jetzt einfach mal den Experten fragen muss. Die Bilanz des Helfens ist ja eine sehr umfassende, wie gesagt, bis auf die Sachleistung, umfassende Statistik zu diesem Thema, auch sehr verlässlich. Aber ich habe auch immer wieder andere Zahlen, die hochkommen, wo das Spendenvolumen teilweise auch deutlich abweicht. Kannst du mir als Herr der Zahlen erklären, woran sowas liegt, wie sowas kommt?
Ja, das mache ich sogar ausgesprochen gerne, denn ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt ja nicht nur die Bilanz des Helfens, sondern den Spendenmonitor vom Fundraising-Verband. Es gibt das Freiwilligen-Survey, das sozioökonomische Panel. Es gibt Statistiken aus der Steuer, die wir heranziehen können. Und da schwanken wir dann in den Spendeneinnahmen aus Zahlen sozusagen zwischen 5 und 12 Milliarden Euro. Das ist ja doch relativ viel.
Das ist viel.
Vielleicht halten wir erst mal fest, dass die meisten dieser Untersuchungen in sich valide sind. Das heißt, die haben jedes Jahr ähnliche Zahlen. Da sehen wir, in sich scheint das alles logisch. Und ich möchte kurz mal zeigen, dass es sozusagen 6 große Unterscheidungen gibt, die zu diesen Differenzen führen. Das erste erscheint harmlos, das ist zum Beispiel das Alter. Manche erheben Spendeneinnahmen ab 10, ab 14, ab 16. Das ist ein Punkt. Das zweite ist die Zielgruppe. Manche einige Studien sagen, wir nehmen nur Deutsche, die anderen nur Deutschsprachige, die anderen wiederum alle, also auch Ausländer, die sonst ausgeschlossen sind aus dieser Statistik. Oder die Methode, es ist was ganz anderes, ob ich die Leute live, telefonisch, online oder per schriftlichem Tagebuch befrage. Es ist auch ein Unterschied, ob ich offen oder geheim frage, wie viel hast du gespendet? Und es ist genauso entscheidend, wie diese Frage gestellt ist. Also frage ich nach Spenden an gemeinnützige Organisationen oder frage ich an Spenden an kirchliche, wohltätige oder sonst welche Zwecke, was ein bisschen freier und offener ist. Und da gibt es als eine Meta-Untersuchung, die hat festgestellt, die Hälfte der Unterschiede, die es gibt, sind rein durch diese Methodiken gut erklärbar.
Okay.
Das heißt, wenn wir, und das tue ich gerade auf diese Akteure, die die Studien herausgeben, einwirken und sagen, Leute, harmonisiert doch bitte eure Fragen, eure Methoden, eure Vorgehensweise, dann haben wir insgesamt validere Daten, dann kriegen wir das auch in Zukunft besser hin. Ich glaube, in 3-4 Jahren haben wir da einheitlichere Zahlen und ich leiste da einen kleinen Beitrag zu.
Super, Tom. Da freuen wir uns sehr, dass du da dran bist, weil das ist ja unerträglich, diese Diskrepanzen mit den Zahlen. Aber gut, dass du das mal erklärt hast, weil tatsächlich verwirrt das immer so normal Menschen wie mich. Ich freue mich sehr, dass du bei uns warst. Hast du vielleicht zum Schluss noch einen ganz persönlichen Tipp für die Fundraiser, die uns jetzt zuhören? Gibt es irgendeinen Zeitpunkt im Jahr, auf den wir ganz besonders achten sollten?
Wie jedes Jahr Weihnachten, aber ich glaube, es gibt dieses Jahr sozusagen die Pflicht, die humanitäre, insbesondere in die Ukraine zu gucken und zu überlegen, wie kann ich das meiner Zielgruppe schmackhaft machen mit neuen Wegen, die nicht nur aus Mailings und Spendenaufforderungen bestehen.
Super, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Tom Neukirchen, bei uns im Podcast von Neues Stiften. Vielen Dank, Tom.
Vielen Dank, lieber Jörg.